Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.
Herzlich willkommen zu Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Ina B., Hilde Haberland und
Andreas Pagela.
Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Folge Nummer 9 auf unserer langen, spannenden Reise oder unserem Spaziergang durch Kreuzberg 36. Unser Gast heute ist Manuela Kai und Hilde, du hast mit ihr gesprochen.
Ja, und das ganz lange. Wunderbare Themen hatten wir.
Und zwar?
Naja, wir haben über die Siegessäule gesprochen, über Elmec und ihre Zeit in Kreuzberg.
Ich weiß, dass ihr sehr lange gesprochen habt. Es war so ein spannendes Gespräch. Und vielleicht sollten wir deswegen vorher gar nicht mehr so lange sprechen.
Ja, das glaube ich auch.
Dann sage ich mal Mats ab und ich freue mich drauf.
Jo, herzlich willkommen, Manuela. Sag mal erstmal nochmal Prost.
Okay, Prost.
Mit dem Bierchen.
Prost. Hallo, danke für die Einladung zu euch hier.
Ah, sehr gerne doch. Also Manuela Kai ist heute bei uns zu Gast für Nüchtern 36 mit unserer neuen Folge und wir wollen ein bisschen über dich sprechen. Und zwar bist du geborene Kreuzbergerin, also was wir ja gerade irgendwie kurz besprochen haben. Also eigentlich in Neukölln, aber dann Kreuzberg.
Also physisch zur Welt gekommen bin ich in der Günststation vom Neuköllner Krankenhaus, wohnte aber zu der Zeit in Kreuzberg schon. Ja, meine Mutter wohnte auch in Kreuzberg und zu der Zeit in den 60er Jahren, Babyboomer-Generation, irgendwie sind alle Leute, die ich kenne, die zu der Zeit geboren wurden, die in Kreuzberg wohnten, nicht dort auf die Welt gekommen. Entweder war da Krankenhaus, war das oberen Krankenhaus gerade im Umbau begriffen oder keine Ahnung, irgendwas war da.
Wo genau bist du groß geworden dann?
Dann in Kreuzberg 61 in der Großbärenstraße, nah am Kreuzberg und also am eigentlichen Kreuzberg. Ne? Und dann musste ich irgendwann umziehen, weil meine Mutter dann hat uns nach Neukölln verschlagen, nach Rudow. Da habe ich es aber auch nicht lange ausgehalten und die letzten 37 Jahre, glaube ich, lebe ich wieder in Kreuzberg.
Also quasi Anfang der 80er Jahre in Kreuzberg wieder.
Ja.
Wie war es denn so in den 80er Jahren in
geil.
Kreuzberg?
Geil. Ja, unbeschreiblich geil einfach.
Auch, also wo genau hast du gewohnt? Wieder in der Großbärenstraße?
Nee, oder? In der Reichenberger Straße, also in Kreuzberg 36, da habe ich 20 Jahre gewohnt. Und bin da eingezogen, ich glaube 1984. In diesem super schlimmen Winter, war das 84, 85, da waren minus 20 Grad und zwar dauerhaft. Und ich bin in eine Ofenheizungswohnung gezogen im Hinterhof und wir haben, die Wohnung war in schlimmem Zustand und wir haben versucht, das so ein bisschen zu renovieren. Und bei minus 20 Grad, die Öfen waren noch nicht richtig angeschlossen und so, es war die Hölle. Also keine Farbe trocknete, keine Tapete hielt, mit klammen Fingern hast du da auf der Leiter irgendwie gewerkelt. Das war schon ein Erlebnis. Überhaupt die ganze Wohnung war ein Erlebnis. Es war so die Zeit vor den ganzen Modernisierungen. Also das Haus war teilgesperrt. Manche Wohnungen waren wegen Einsturzgefahr gesperrt und es war immer so, dass wenn ich Besuch aus Westdeutschland hatte, dann haben die immer aus irgendeiner Kneipe angerufen, damals gab es ja noch keine Handys, und haben mir gesagt, du hast mir eine falsche Hausnummer gesagt, das ist so ein Abbruchhaus. Ja, nee, du musst jetzt ganz stark sein, das ist schon richtig. Du musst jetzt leider nicht nur in das Haus rein, sondern auch noch über den Hinterhof gehen, da wo wirklich hüfthoch der Müll lag, Ratten, das ganze Programm, und musst in dieses Treppenhaus, wo der ganze Putz von den Wänden blättert, und dann zu mir kommen. Ich kann dir das leider nicht ersparen. Ne? Manche Leute sagen, nein, ich will nicht. Weißt du, so Leute aus Stuttgart oder so, die standen fassungslos vor diesem Haus und manchmal habe ich die noch abgeholt aus der Kneipe und habe denen erstmal was zu trinken gegeben, bevor ich sie in meine Wohnung führte, weil es war wirklich ein starkes Stück.
Ja, glaube ich. Ne? Das hat ja sowas was ich immer gehört habe, vor allem die aus von Ostberlin nach Westberlin kamen, nach Kreuzberg, das gesehen haben, die Häuser sahen ja aus wie so gar nicht saniert, also so wie so Nachkriegssituation.
Total,
irgendwie.
Ja, total.
Hattet ihr auch so eine Etagentoilette dann?
Nee, das zum Glück nicht. Wir hatten ein Innenklo. Das war im Flur so eingebaut, immerhin, also du musstest jetzt nicht im Schlafanzug ins Treppenhaus, aber dieses Klo war so klein, also musstest dich vor der Klotür, also musstest die Klotür aufmachen, dich schon mal umdrehen und dann geduckt rückwärts, also schon in Kackstellung praktisch dann aufs Klo drauf, weil du konntest, das war irgendwie 1,50 hoch maximal oder 1,40. Und dann war das so klein, dass du auch die Tür nicht richtig zubekommen hast. Also es war kleiner als ein Dixi-Klo tatsächlich. Wir haben irgendwann überlegt, ob wir aus der Klotür, weil wir waren eine Zweier-WG und da will man auch mal auf dem Klo die Tür dann zumachen, ob wir für die Knie so zwei Scheiben raussägen, weil die Knie hingen immer an der Tür dran. Also das war schon bemerkenswert, muss man sagen. Und die, wir hatten auch eine Dusche, die stand in der Küche, so eine Duschkabine. Es war schon ein bisschen abenteuerlich, aber besser als keine Dusche, besser als Außenklo immerhin.
Auf jeden Fall. Wann bist du denn da ausgezogen?
Naja, ich habe da 20 Jahre gewohnt und habe immerhin auch eine Modernisierung miterlebt. Das war auch sehr abenteuerlich. Hatte dann so eine Zwischenumsetzwohnung, das war ganz cool. In der Köpenicker Straße habe ich dann kurz gewohnt, da am Schlesischen Tor. Und wurde dann in die modernisierte Wohnung zurückgeführt. Und das haben sie sich zwar ganz schön ausgedacht, aber natürlich mit so, weiß ich nicht, mit ungelernten Arbeitern ausgeführt und Billigmaterial, wahrscheinlich mit sehr viel Geld, was sie da selber eingesteckt haben und die billigsten Materialien. Und in der neuen schönen Wohnung gab es also nur Rohrbrüche und kaputte Dielen. Und weil das Holz nicht lange genug gelagert war, waren die Dielen, die kamen dauernd hoch und so. Und weil da war alles verschimmelt in dem Haus, musste alles ausgetauscht werden und so. Es war eine Grundsanierung. Eigentlich eine gute Sache, um das bisschen Bausubstanz noch irgendwie zu retten, aber es war auch sehr traurig, wie das ausgeführt wurde und von unten wurde halt nach dem Einbau der Zentralheizung, vorher Ofenheizung, da musste ja die Schornsteine richtig abdichten und zumachen, das haben die natürlich nicht richtig gemacht, dann habe ich gelernt, was ein versotteter Schornstein ist und das ist, da finden ganz fiese chemische Reaktionen statt, die dazu führen, dass das ganze Haus verschimmelt. Das schimmelte aus dem Keller so die Wände hoch, es war echt schlimm. Ja.
Ja, und dann hast du dann beschlossen auszuziehen?
Irgendwann hatte ich die Schnauze voll.
Ja, kann ich mir vorstellen. Die Miete war da wahrscheinlich auch ein bisschen teurer dann, ne?
Das ging eigentlich. Das war ja mietpreisgebunden, weil es in diesem senatsgeförderten Sanierungsprogramm war. Das war eigentlich sehr fair alles, aber nach 20 Jahren wollte ich auch mal aus dem Hinterhof raus. Ich wollte einfach mal was anderes sehen dann.
Licht sehen.
Ja.
Hast du dir das mal angeguckt, wie es jetzt aussieht? Also,
nö,
das Haus?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, keine Lust. Aber du bist dann zum Radio gekommen, richtig? Habe ich gelesen?
Es hat aber mit der Wohnung jetzt nichts
zu tun. Nee, das ist jetzt ein Sprung, das ist jetzt ein Sprung, das stimmt. Also du bist umgezogen, aber in Kiez geblieben.
Nee, auch nicht. Also ich bin von 36 nach 61 gezogen, also meine alte Heimat praktisch, Kreuzberg 61, Bergmann-Kiez, wo ich auch groß geworden bin oder in der Kindheit war. Ich wohne jetzt so Luftlinie 500 Meter von meiner Grundschule entfernt und bin jetzt im Bergmann, da im Chamisso-Kiez praktisch, Bergmannstraße, Chamisso-Platz da in der Ecke. Und ich finde es toll da, weil ich da halt schon als Kind war und weil ich das nicht so schlimm, früher sagte man ja, da wohnt die Toskana-Fraktion und so, ist so manchmal ein bisschen so, also die ganzen Sushi-Läden und Bio-Läden und so, ist ein bisschen viel des Guten, aber ich liebe die Gegend trotzdem sehr.
Ist auch ruhig, oder?
Geht so, aber ich wohne ja nicht in Kreuzberg, um Ruhe zu haben.
Um was zu erleben.
Ja.
Ja, genau.
Wenn du Ruhe haben willst, musst du halt nach Spandau ziehen.
Ne? Ja, glaube ich auch. Und dann nach Friedenau. Ja, gut, jetzt machen wir kurz mal das Radiothema.
Ja.
Du bist im Radio gekommen. Wie ist denn das dazu gekommen?
Das fing 1986 an. Da wohnte ich noch in der Ofenheizungswohnung.
Mhm.
Da gab es eine schwule Radiosendung, die hieß Eldo Radio. Und das hat mich sehr fasziniert, dass es ein Radio für Schwule gibt und dann, und irgendwie wollte ich sowas immer machen, also ich habe immer schon sehr viel Radio gehört und habe dann in Amerika so Sendungen gehört, die nur einen Musikstil hatten oder nur eine Zielgruppe und auch so College-Radio für Schwule und Lesben und so und dachte, boah, ist das abgefahren. Das kennt man hier überhaupt nicht, dass man so eine klare Zielgruppe hat und eine klare Ausrichtung und nicht dieses Gießkannenprinzip für alle so ein bisschen. Und dann dachte ich so, boah, eine schwule Radiosendung, das ist ja toll, ob die auch Lesben mitmachen lassen, habe ich da todesmutig angerufen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben gerade die erste Lesbe hier, die freut sich bestimmt über eine zweite. Und so kam ich dann dahin und dann haben die mich wirklich mit offenen Armen aufgenommen und so kam ich zum Radiomachen. Das war noch damals im Kabelradio, also es war noch vor der Einführung des Privatrundfunks in Deutschland. Und somit sendeten wir gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil kein Mensch wusste, dass es Kabelradio überhaupt gibt und wie das geht, was man da wo reinstöpselt und so. Und dann wurde aber die erste Privatradio-Lizenz in Berlin ausgeschrieben und Eldoradio wurde dann Teil eines, ja, Kollektivs. Wir waren dann Radio 100, Berlins erstes Privatradio und ein linksalternativer Sender, also ein bisschen so wie die Taz im Radio, noch ein bisschen lustiger, noch ein bisschen radikaler vielleicht. Und Eldoradio war Teil dessen und somit kamen wir schon praktisch als fertige Sendung, auch schon mit ein bisschen, mit fast 2 Jahren Erfahrung, als Teil zu Radio 100. Und da habe ich dann vom ersten bis zum letzten Tag mitgesendet und habe dann auch andere Sendungen bei Radio 100 moderiert. Also nicht, wir hatten 2 Sendungen von Eldoradio die Woche und dann habe ich noch 2 andere Sendungen. Also ich habe, glaube ich, 4-mal die Woche ungefähr moderiert.
Hm. Ach, selber moderiert auch? Mhm. Konntest du dir die Gäste aussuchen? Also war das sowas wie hier jetzt so ein Interview oder hast du Musik?
Wir hatten mehr Musik als hier. Und es war richtig Radio, also mit Nachrichten und aktuellen Berichten und was so am Tag los war und so Call-ins von irgendwo und wir haben irgendwelche Politiker oder irgendwelche Leute angerufen, was ist denn da los und erzählen sie mal und also so ganz klassisches Magazinradio, aber auch mit viel Musik und auch, natürlich haben wir auch Features und Special-Sendungen und so, also so ein ganz klassisches Radio eigentlich.
Hattest du, gibt es einen besonderen, weiß ich nicht, eine besondere Sendung, die du hattest, also wo du dich jetzt noch dran erinnern kannst, dass, dass du jemanden zu Gast hattest oder irgendwas passiert ist irgendwie?
Ich habe einmal die Woche die Morgensendung moderiert, die hieß Morgengrauen und mein Tag war immer der Freitag. Ich bin ein absolutes Morgenmuffel und die Sendung ging von 7 bis 10 und alle meine Freunde haben mir nicht geglaubt, dass das live ist. Ich habe es auch selber nicht geglaubt, ehrlich gesagt, weil ich musste so gegen 5:30 im Sender sein, um mich vorzubereiten und so weiter. Und ich hatte das besondere große losgezogen, auch am Freitag, den 10. November, die Morgensendung zu moderieren. Das war die erste Sendung nach dem Mauerfall. Und das war natürlich spektakulär. Und ich habe das überhaupt nicht überrissen. Ich bin natürlich den Abend vorher sehr früh ins Bett gegangen und hatte so noch einen Anruf bekommen, hey, die Mauer ist offen, du musst hier zum Grenzübergang kommen und so. Und dann, ich sag mal, wer habt denn ihr für Drogen genommen? Lasst mich in Ruhe, ich muss schlafen. Und erst am nächsten Morgen auf dem Weg zum Radio habe ich das erst geschnallt, als plötzlich überall Trabis waren und lauter Menschen auf der Straße morgens um 5. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ist ja alles anders. Und dann dämmerte es mir, Moment, da war doch dieser Anruf, Moment mal, die Mauer ist offen, echt jetzt? Und dann kam ich im Radiostudio an und da war natürlich Halligalli und 1000 Menschen und ich habe es überhaupt nicht überrissen, was ist denn jetzt hier los, wie die Ossis sind jetzt alle hier, ist das echt wahr mit der Mauer und so? Und dann musste ich auch immer die Moderation, musste die ersten Kurznachrichten um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr, weiß ich gar nicht mehr, 6.30 Uhr glaube ich, noch vorlesen, bevor der eigentliche Nachrichtensprecher kam. Und dann habe ich in der ersten Nachrichtensendung bei uns des Tages diese Nachricht übers Mikro praktisch gebracht. Und letzte Nacht wurde die Berliner Mauer geöffnet, bla bla. Und während ich das ins Mikro sprach, wurde mir das eigentlich erst klar. Also das ist ein Moment, den ich natürlich nie vergesse und dann war das Sendekonzept war natürlich gesprengt und es kamen dann nur immer irgendwelche Leute zu mir, wurden ins Studio geschubst live und ja, ich bin hier der Carsten aus Prenzlauer Berg, ich bin zum ersten Mal im Westen und ah, hallo, wie ist es denn so? Und so kamen die Leute, da gingen da durch und ja, ich war hier gerade am Grenzübergang und weil das konnte man alles noch nicht so glauben, ja, und dann haben wir die Ossis immer gefragt, und gehst du wieder zurück oder glaubst du, dass das jetzt offen bleibt oder bleibst du sicherheitshalber hier und gehen wir jetzt einfach mal rüber, was machen wir und so, das war natürlich auch eine große Unsicherheit, keiner wusste ja, was wirklich passiert und ob es so bleibt oder ob das jetzt irgendein vorübergehender Fehler war oder so, das war natürlich schon die Sendung aller Sendungen für mich, ne?
Warst du dann den ganzen Tag dann im Radio quasi?
Nee, ich habe einfach Business as usual gemacht. Ich habe mich erstmal dem verweigert, weil ich wusste schon, da droht auch Unheil und bin zu meinem Job gegangen und wir hatten abends Eldoradio Redaktionssitzung, die hatten wir auch immer Freitagabends und dann haben wir das erstmal miteinander besprochen und dann hatten wir genau, freitags Redaktionssitzung und an dem Sonntag danach hatten wir dann unsere reguläre Sendung und da gab es eben auch nur ein Thema und da hatten wir ganz viele Leute aus Ostberlin, also Eldoradio wurde, überhaupt Radio 100 wurde sehr viel in Ostberlin gehört, wir konnten ja über die Mauer hinweg senden und das war für viele ganz wichtig und gerade für Schwule und Lesben, die ja ziemlich auf sich gestellt waren in Ostberlin, war das so ein Rettungsanker und zu wissen, sie sind nicht alleine und da gibt's noch was und das macht auch Spaß und wir haben auch Veranstaltungshinweise für Ostberlin durchgegeben und so und das war für die ganz wichtig. Wir hatten ganz viele Hörer in Ostberlin und die kamen dann an dem Sonntag zu uns in die Sendung, da hatten wir so eine Runde mit lauter Ossis und die haben dann so erzählt, wie sie es jetzt finden, wie so der Aufschlag im Westen ist. Die waren auch nicht nur begeistert und es war natürlich spannend, dann endlich sich mal, um mal live so zu treffen und ungezwungen und ohne Papierkram und so und ohne Zwangsumtausch und ohne den ganzen Scheiß.
Ja, das Ganze ging ja nur bis Anfang der 90er Jahre, habe ich gelesen, ne, mit Radio 100 und ihr habt den eigentlich auch geteilt, ne, mit den Radio 100,6, richtig?
Am Anfang, also weil wir auch eine noch unerfahrene kleine Gruppe waren, wurde die Frequenz UKW 100,6 geteilt. 4 Stunden bekam Radio 100 zugesprochen und 20 Stunden ein Sender, der sich dann einfallsreicherweise 100,6 nannte. Die waren aber noch nicht so weit. Also wir haben am 1. März 87 angefangen zu senden und die haben erst später angefangen zu senden. Und wir haben uns die Frequenz geteilt, die waren so das Gegenteil von uns. Die haben ihr Programm immer mit der deutschen Nationalhymne angefangen. Und ach ja. Wir haben dann unsers, oder nee, die haben geendet, um 19 Uhr fingen wir an. Wir hatten von 19 bis 23 Uhr auch eigentlich eine völlig beschissene Radiozeit. Und die haben mit der Nationalhymne geendet, um uns eins reinzuwürgen, weil sie wussten, da schalten alle dann ab. Und wir haben mit einer Klospülung angefangen. Und das ging aber auch nicht so lang. Irgendwann wurde eine neue Frequenz ausgeschrieben, die 103,4. Und auf die wurden wir dann verschoben. Darauf haben wir uns beworben und haben die dann bekommen. Und dann haben wir erstmal 6 Stunden gesendet und dann irgendwann 24 Stunden Vollzeit.
Und es ging bis Anfang der 90er, bis 92?
Bis März 91, bis exakt 4 Jahre, oder Ende Februar 91, ja.
Und dann bist du ja quasi, also du bist ja eigentlich dann Sprecherin und hast dann einfach mal gewechselt. Wolltest was anderes machen, nee, oder?
Nee, ich war eine Sprecherin, kann man so nicht sagen. War ja alles learning by doing. Ich habe mich schon eher als Journalistin gesehen und als ja, jemand, die von sich glaubt, sie hat so viel zu erzählen, dass das andere unbedingt hören oder lesen müssen. Und war aber schon auch sehr mitgenommen, weil dieses Radio war schon mein großer Traum und mein, also so eine Selbstverwirklichung, das war auch eine tolle Zeit. Und als es dann so jäh zu Ende ging durch einen Putsch von dem französischen Sender NRG, den es ja heute noch gibt, die haben durch sehr fragwürdige Methoden so kleine Radiostationen praktisch übernommen, weil sie auf legalem Wege niemals diese Frequenz bekommen hätten. Das war schon eine sehr gemeine und sehr, sehr fragwürdige und aus meiner Sicht hochkriminelle Aktion. Wir standen dann erstmal ohne Radio da und haben auch keine neue Frequenz mehr bekommen und da war dann auch klar, jetzt ist auch West-Berlin vorbei, weil 1991, 92 so, als wir uns um eine neue Frequenz mit dem alten Radio 100-Team beworben haben, haben wir natürlich keine Frequenz mehr bekommen, weil dann sollte Berlin eine neue Stadt werden, auf dem Weg zur Hauptstadt und all das, was West-Berlin eben mal war, sollte da nicht sein. Also trashig, billig, punkig und so links und alternativ war nicht mehr angesagt und somit ist Radio 100 dann für immer verschwunden und das hat mich sehr geschmerzt und dann wusste ich erstmal nicht wohin und habe so verschiedene Kleinkram gemacht, so ein bisschen Film, ein bisschen vor mich hin irgendwo geschrieben mal als freie Autorin und so. Und bin dann 1996 zur Siegessäule gekommen.
Ja, was ist denn jetzt die Siegessäule? Also für alle, die es nicht kennen.
Denkmal, das wisst ihr doch.
Ja, klar. Das
Denkmal im Tiergarten.
Ja, also das ist ja diese Zeitschrift, ne, die unter anderem von Anzeigen lebt. Für Schwule, Lesbische oder
Queer. LGBT.
Ja, ja, genau.
Früher war es ein rein schwules Magazin. Dann kam ich dazu, dann wurde es schwul-lesbisch. Und heute ist es ganz zeitgemäß queer, ja.
Und warum Siegessäule? Weißt du, warum das Siegessäule Siegessäule heißt?
Bei der Gründung war ich nicht dabei. Die Siegessäule gibt es nämlich schon seit 1984. Das war also sogar vor meiner Zeit. Und das wurde hier von auch so ein 80er-Jahre-Westberliner links-alternatives Produkt praktisch. Und damals war man schon eben auch sehr trashig und sehr punkig. Und ich habe noch das Protokoll, das hat mir mal irgendjemand gegeben für unser Archiv, als dieses Treffen der Berliner Schwulengruppen, so hieß es damals, die haben die Siegessäule aus der Taufe gehoben, um eben ein eigenes Medium zu haben. Es gab ja kein Internet damals und so. Und die schwule Szene wollte Infos, AIDS kam auch auf und man wollte eigene Infos und eigene Möglichkeiten zum Austausch und so. Und die sollte erst offene Beine heißen. Und da sind wir doch froh, dass sie dann Siegessäule heißt. Ich weiß nicht, was die Jungs damals für Drogen genommen haben bei diesem Treffen. Siegessäule, naja, weil es eben aussieht wie ein Riesenpimmel und weil es im Tiergarten ist, unweit der großen Cruising-Ecke. Und irgendwie hat sich das dann bewährt. Heute ist natürlich immer lustig, weil so international tauglich ist der Name nicht. Wir lachen immer sehr, wenn nicht deutschsprachige Leute das Wort Siegessäule aussprechen müssen. Das ist natürlich eine Qual. Daran hat man damals natürlich noch nicht gedacht.
Und was hast du da genau gemacht? Also du bist hingekommen. Also erstmal, wie bist du dazu hingekommen?
Ich habe mich ganz klassisch beworben. Also die haben irgendwo in der Zeitung wirklich eine Stellenanzeige gehabt und eine Freundin von mir, die zu meinem Schrecken die Morgenpost gelesen hat, rief mich an und sagt, hier, bewirb dich mal, das ist genau das Richtige für dich. Und na, ich sage, aber da sind doch nur Männer. Und dann sagt sie, nee, hier steht Redakteure und Redakteurinnen werden gesucht. Da habe ich da angerufen, stimmt das, ihr nehmt auch Frauen. Also ein bisschen so ähnlich wie bei Eldoradio zuvor, eine reine Schwulengeschichte öffnet sich dann. Und dann haben sie gesagt, ja, bewirb dich mal, wir nehmen auch Frauen. Und dann habe ich mich beworben und wurde genommen und habe gesagt, ich stülpe das mal ein bisschen um, nur schwul ist mir zu langweilig, ist noch nicht mehr zeitgemäß. Ich will auch, dass es für Lesben ist und hatte damals ganz neu das Wort queer in den USA gelernt und dazu war es hier aber noch ein bisschen zu früh und dann habe ich da als Redakteurin angefangen und dann nach ein paar Monaten war ich dann auch gleich Chefredakteurin, weil niemand anders dann da war, der das machen konnte. Und dann war ich fast 10 Jahre Chefredakteurin.
10 Jahre, Wahnsinn. Gibt es da auch irgendwie was Besonderes? Also 10 Jahre ist ja auch nicht sehr viel. Also
du, da gibt's alles Mögliche an Besonderem. Es ist natürlich, hat nicht so einen Live-Charakter wie jetzt Radio machen. Das hat mich auch am Anfang sehr genervt, dass Printjournalismus so langsam ist im Vergleich zu Radio, dass alles 5-mal gelesen wird und alle Dinge nochmal überprüft und es muss alles richtig geschrieben werden. Das ist ja beim Radio kack egal. Und was du falsch machst, versendet sich, wie man so schön sagt. Das hast du natürlich beim Printprodukt nicht so. Das ging mir alles anfangs nicht schnell genug im Print, sage ich ganz offen. Aber dafür kann man natürlich in die Tiefe gehen und es bleibt länger erhalten, weil die Leute sprechen einen noch 10 Jahre später auf Artikel an, die sie sich ausgeschnitten haben oder so, weil das ist ja auch was wert dann.
Wirst du heute noch drauf angesprochen?
Ja, ich werde manchmal, also als man sich noch in Kneipen oder so traf, werde ich sehr oft, auch oft sehr unangenehm angesprochen, weil Leute sich falsch dargestellt fühlen oder weil wir nicht über ihr Theaterstück, über ihre Musikplatte, über ihr Buch, über ihre Party richtig geschrieben haben oder gar nicht geschrieben haben oder nicht genug und dann pöbeln sie einen an. Man ist so ein bisschen öffentliches Gut. Also wenn du, ich bin ja immer noch bei der Siegessäule, also heute gehört sie mir, jetzt bin ich nicht mehr Chefredakteurin, sondern darf alle Rechnungen bezahlen und so ja, nach außen hin die Geschicke leiten praktisch mit meiner, also ich bin Co-Geschäftsführerin mit meiner Kollegin Gudrun, mache ich den Laden zusammen. Wir haben den Verlag oder die Hefte vor fast 9 Jahren übernommen. Und aber ich bin halt oft für Leute, die irgendwie nicht so genau der Sache folgen, die von der Siegessäule, und die labert man dann auch mal blöde an auf der Party oder am Tresen, so nach dem 10. Bier, ey, was ich dir immer schon mal sagen wollte, was war denn das für eine Scheiße da, der Text so und so. Und wenn du weißt, wie viel Texte in 20 Jahren so erscheinen, dann denkst du erstmal, was willst du eigentlich, wovon redest du überhaupt? Und aber die viele tragen dann sowas mit sich rum und dann nehmen sie die Chance und sprechen einen darauf an. Also Dinge, an die ich mich beim besten Willen nicht erinnere. Ja. Manchmal erinnere ich mich auch, kann es aber auch nicht mehr ändern. Und ab und zu kommt es auch mal vor, dass Leute was toll fanden, aber das wird einem leider viel seltener gesagt, als wenn sie Scheiße fanden.
Ja, ist ja immer so, Kritik kriegt man immer zuerst, anstatt Lob.
Ja.
Wie sieht es mit der Siegessäule heute aus?
Du meinst jetzt so während Corona?
Ja, wegen Corona.
Naja, kannst du dir ja vorstellen, die Siegessäule ist ein kostenloses Stadtmagazin, liegt an 650 Orten in Berlin aus. Unsere Hauptverteilstellen sind Kinos, Theater, Kneipen, Bibliotheken, Museen, Läden. Das ist alles zu. Das ist sehr, sehr scheiße für uns. Es sind immerhin noch über 200 Stellen, glaube ich, momentan offen, immerhin. So gesehen, also uns gibt's noch und es gibt jeden Monat im Moment immer noch die Siegessäule. Aber das Herz des Hefts ist der Veranstaltungskalender. Wir bringen jeden Monat über 1000 Termine für die LGBT-Community raus. Und jetzt ist die Siegessäule schon, glaube ich, im 3. Monat ohne Veranstaltungskalender. Das ist so, als wäre die Tagesschau ohne Nachrichten, ohne Fußball und ohne Wetter.
Ja, und was macht ihr mit den Seiten, also die jetzt eigentlich ursprünglich
für Raum für Notizen. Nein, die Hefte sind dann natürlich dünner.
Einfach dünner, okay. Ja. Musstet ihr auch an Personal sparen, oder?
Nö, wir machen wie alle Kurzarbeit und versuchen irgendwie umzudisponieren. Ist natürlich blöd, aber bislang mussten wir niemanden rausschmeißen. Es gibt ja auch immer noch, also wir bringen ja noch Hefte raus und wir haben auch eine Webseite, siegessäule.de, da gibt es natürlich auch immer Aktuelles und es muss ja auch gemacht und betreut und geschrieben werden. Also es ist nicht so, Medien haben ja immer noch, wir haben auch eine Aufgabe, wir sind ja systemrelevant, das finde ich auch richtig und gut und wir begreifen uns auch als systemrelevant. Aber natürlich sind wir weit abgerückt von einem unserer Herzstücke, nämlich eben über Kultur und über Veranstaltungen und über Tagesgeschehen in Berlin irgendwie zu berichten. Da ist ja nicht viel geboten. Aber es gibt natürlich Politik, gibt's immer noch, und es gibt immer genug zu beschreiben und erzählen und Leute zu interviewen. Das passiert nach wie vor.
Habt ihr noch diese Spendenaktion?
Die hatten wir letztes, also man kann uns immer noch spenden, geht auf siegessäule.de, da könnt ihr uns am Leben erhalten, aber wir hatten letztes Jahr im Sommer eine wirklich spektakuläre Spendenaktion, bei der uns Wolfgang Tillmanns, der berühmte Künstler und Fotograf, geholfen hat, der, wie wir durch unseren, zufällig fanden wir raus, wir haben einen gemeinsamen Computer-Netzwerk-Dienstleister, den Markus, vielen Dank nochmal Markus, dass du uns da in Kontakt gebracht hast, der hat gesagt, Mensch, ich mach gleich auch die Computerleitung bei dem Wolfgang Tillmanns, der ist doch immer so charity-mäßig unterwegs, kann der euch nicht helfen? Dann habe ich gesagt, Markus, du kannst ihn gerne mal fragen, ob er uns helfen kann. Und am nächsten Tag kriegte ich eine E-Mail von Wolfgang Tillmanns. Markus hat mir erzählt, ihr seid in Not, wie kann ich helfen? Und dann hat Wolfgang Tillmanns eine sensationelle Hilfsaktion für uns gestartet und hat 16 sehr namhafte Künstler und Künstlerinnen zusammengetragen, die für Spenden praktisch Kunst gegeben haben. Und dann haben wir wirklich sehr, sehr viel Spendengeld zusammensammeln können. Von Leuten, die uns sicherlich auch so gespendet haben, aber so haben sie vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen öfter oder noch ein paar andere Leute hinzuziehen können, die uns gespendet haben. Und von dem Geld haben wir uns praktisch das letzte Jahr wirklich retten können. Und jetzt versuchen wir bis zum Ende des Lockdowns irgendwie über die Runden zu kommen. Wir haben immer noch ein paar sehr treue Anzeigenkunden, die immer noch bei uns sind und sagen, unser letztes Hemd geben wir euch auch noch und unser letzte Kohle. Oder wenn die irgendwie Förderung kriegen, ist ja dann auch gut, dass sie es wieder in Öffentlichkeitsarbeit auch stecken. Also wir haben noch Anzeigen, aber es ist natürlich schwierig. Es ist weniger als die Hälfte momentan.
Du machst ja nicht unter anderem die Siegessäule, sondern auch das LMAC, richtig?
Deutschlands Magazin für Lesben, das haben wir damals 2003 aus dem Siegessäule-Team gegründet, ja. Das ist unser zweites Heft im Verlag, ja.
Hast du den Namen ausgesucht oder
wie habt ihr das gemacht? Tatsächlich hat es mein schwuler Chef, der damalige Verlagsbesitzer, sich überlegt.
L steht dann für lesbisch, dann nehme ich an.
Messerscharf erkannt. Ja.
Ihr seid in der Ritterstraße oder in Kreuzberg? Genau, also eigentlich
ganz
in,
dicht am Korti, ja.
Genau, in der Nähe eigentlich, wo du auch früher gewohnt hast, Reichenberger.
Genau, also die Ritterstraße ist die Verlängerung von der Straße, wo ich gewohnt habe früher. Ich habe einen sehr kleinen Einzugsradius in Berlin, ja.
Aber die Ritterstraße hat sich ja auch eigentlich ziemlich verändert.
Wahnsinn,
ne?
Ja.
Da ist ja die Post weg, dann ist dieser eine.
Wir sind genau neben der Post mit unserem Büro, ja.
Ah ja, okay. Genau, und dann war ja auch noch so ein Getränkemarkt, der ja auch irgendwie weg ist. Und jetzt sind da so Büros hin irgendwie.
Das ist tragisch, was mit dieser Straße passiert. Nach unserer Verlagsgründung, also nachdem Gudrun und ich dann den neue Firma gegründet haben und den Verlag neu aufgestellt haben, wir waren vorher auch in Kreuzberg natürlich, aber sind dann vom Tempelhofer Ufer in die Ritterstraße gezogen und da war da noch ja nichts los. Und ich glaube, ich hatte einen ganz guten Riecher, dass das so eine soon-to-be angesagte Gegend sein würde. Und wir haben da echt ein geiles Büro, was heute wir uns nicht mehr leisten könnten. Und um uns rum wurde es dann plötzlich hip und angesagt und wahnsinnig teuer. Und dann zog dann Maikita diese super teure Brillenmanufaktur da ein und jetzt haben sie da Rom und Vinci ist ja an der Ecke weggemacht und da ist dieses Bürohaus und das wird alles sowas von übergentrifiziert und wenn das alles fertig ist, braucht kein Mensch mehr Büroflächen in Berlin. Das wird noch sehr interessant.
Müsst ihr da auch irgendwann raus? Also habt ihr Angst, dass ihr da noch raus müsst?
Keine Ahnung. Also unser Mietvertrag läuft noch und was unser Vermieter dazu sagt, keine Ahnung. Ich spekuliere mal, dass in ein paar Jahren jeder Vermieter froh ist, wenn er noch Mieter hat mit Gewerbe. Weil so wie die Lage jetzt ist mit den Pleitewellen, die jetzt anstehen, werden die froh sein mit jedem Büroraum, der noch vermietet ist. Und freiwillig gehe ich da sowieso nicht raus.
Ja, richtig so, muss ich sagen. Du hast ja noch so viel gemacht, also hast ja Bücher geschrieben, hast zwei Filme gemacht, glaube ich, ne? Zwei Filme war das. Aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf ansprechen, weil es mich selber auch sehr interessiert. Du hast ein Fanbuch rausgebracht, also übersetzt, das von der Serie Elwood, richtig? Mhm. Warum? Also warum wolltest du es übersetzen?
Weil ich auch ein sehr großer Fan der Serie bin und weil ich dem Verlag, in dem das rauskam, dem Querverlag, sehr verbunden bin. Zwei meiner Bücher sind auch im Querverlag erschienen und die hatten das irgendwie auf Englisch und ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich jetzt aufgedrängt habe oder ob die mich gefragt haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe mich angeboten, auch soll ich das dann nicht übersetzen, und habe das dann gemacht. Und das ging auch, ich bin jetzt keine professionelle Übersetzerin, aber so Popkultur, dafür reichte mein Englisch dann, und das hat Spaß gemacht.
Also das ist ja eine amerikanische Serie, also ja. Eigentlich in Vancouver gedreht, habe ich gelesen.
Also und Schauplatz ist Los Angeles, und so viel ich weiß, sind in Kanada die Arbeitsbedingungen sehr viel schlechter, also aus Sicht der Arbeitnehmer, als in USA. Da gibt es keine Gewerkschaftspflicht im Film- und Fernsehbusiness. Deshalb wurden eine Zeit lang, ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie verändert, aber eine Zeit lang wurden ganz viele Filme und TV-Serien, die in Amerika spielen, in Vancouver gedreht, weil in Kanada gedreht, und in dem Fall in Vancouver eben. Weil es einfach billiger ist, weil man die Leute besser ausbeuten kann am Set. Hm. Aber Schauplatz ist Los Angeles, und es ist auch wichtig, weil es ist sehr kalifornisch alles und sehr Los Angeles-mäßig mit Swimmingpools und kleinen Villen und so.
Du hattest ja schon vorhin irgendwie was von USA erzählt, wie toll das fandest mit dem Radio, und jetzt kommt wieder USA quasi, eine Serie. Gibt es da eine Verbindung, also USA und du, oder?
Ja, ich glaube nicht an Wiedergeburt, aber wenn ich daran glauben würde, muss ich in meinem früheren Leben mal Amerikanerin gewesen sein. Mich zieht es sehr in das Land. Also ich war schon immer ein Riesenfan der Kultur, der Sprache, der Musik. Ich liebe alles, was aus den USA kommt. Frag mich nicht, warum. Du kannst mich blind irgendwo hinstellen, mich irgendwo was rauswählen lassen, irgendein Produkt oder irgendein Buch oder irgendeine Musik, und sie kommt aus den USA.
Fühlt sich pudelwohl quasi dort?
Naja, also politisch kann man sich ja da nicht immer so pudelwohl fühlen. Vor allen Dingen die letzten Jahre nicht. Jetzt ist ja wieder Besserung in Sicht nach der Wahl. Aber kulturell, also es hat so eine Ekelfaszination, so eine Hassliebe, aber es ist mehr Liebe als Hass.
Also ich für mich persönlich finde, es ist eine sehr offene Serie. Also für amerikanische Serien, aber vielleicht bin ich
auch... Was meinst du mit offen?
Na, mit der Thematik. Also mit dem, also lesbisch sein und dann aber auch keine Scheu, also Szenen zu zeigen.
Du meinst mit Sex, oder?
Mit Sex, genau, zum Beispiel.
Also aber du bist nicht so offen, ne, wie du gerade rumeierst. Genau.
Scheues Ding bin ich. Na gut, okay. Aber also ich habe es mir angeguckt. Ich habe mir die DVD von der Freundin ausgeliehen, und ich muss sagen, da war ja wirklich...
Die alten oder die neuen Folgen?
Also die erste
Da liegen ja 10 Jahre dazwischen, ne? Es gibt ja jetzt eine neue.
Ach so.
10 Jahre später, ja, ja.
Ups,
du bist gar nicht auf dem Stand, meine Liebe.
Überhaupt also
es,
nicht.
Ja, also das alte L-Word ist ja nun schon 10 Jahre her.
Genau, und ich habe die erste Staffel gesehen, und dann ging es schon gleich los. Und da war ich, fand ich schon nicht schlecht. Also sowas würde ich, also kenne ich von keiner europäischen Serie zum Beispiel. Finde ich aber auch sehr schade, dass, oder gibt es vergleichbar was?
Ja. Also vielleicht, ich finde L-Word auch nach wie vor gut, weil es sehr kenntnisreich und sehr gut einfach gemacht ist. Es ist sehr intelligent und wirklich richtig, richtig klasse gemacht in vielerlei Hinsicht. Mit guten, also das Cast, der Cast ist gut, die Dialoge sind witzig und gut und intelligent, und es bildet sehr, sehr viele Facetten von lesbisch sein ab. Aber es gibt natürlich europäische Serien, also gerade in letzter Zeit jede Menge, und die sind halt nicht so amerikanisch dann und sind manchmal ein bisschen schwerfälliger, aber sexuelle Offenheit ist nur wirklich keine amerikanische Güte, würde ich mal sagen.
Güte meinst du jetzt mit aus?
Nee, also kein Prädikat jetzt nur für Amerikaner. Es gibt auch lesbische Serien, zum Beispiel aus England gibt es eine ganze Menge, Lip Service, Queer as Folk, die auch genauso offenherzig, sexuell und unverklemmt sind.
Das ist ja eigentlich auch ganz, also ich würde sagen, auch ja wichtig, ne? Also dass es solche Serien gibt.
Mm. Unbedingt, klar. Also wenn ich das, mein Coming Out war 79, wenn ich das im Fernsehen hätte sehen können, wäre es mir sehr viel besser gegangen. Also mir ging es jetzt nicht schlecht, weil wenn du in Berlin dein Coming Out hast, weißt du sofort, wo du hingehst, und das war wirklich nicht so schlimm. Ich bin damals in Neukölln zur Schule gegangen, war in der Neuköllner Gesamtschule. Da gab es offen lesbische, offen schwule Lehrer. Man wurde da als lesbische Schülerin unterstützt und so. Das war super. Trotzdem tust du dich so mitten in der Pubertät und so tust du dich schwer mit dem Thema. Es ist einfach eine Menge zu verdauen, selbst wenn du in Berlin lebst. Aber natürlich bin ich sofort schon mit 15 dann in die Lesbenbar und wusste, wo man hingeht und wusste, dass ich nicht alleine bin und so. Das schon, aber so eine Serie hätte mir natürlich für meinen, sagen wir mal, persönlichen Coolness-Faktor viel gebracht, auf jeden Fall.
Also kann man sagen, ist es heute dann leichter? Also wenn man jetzt solche, das ist so, wenn es so eine Serien gibt oder Bücher, also die sich wirklich richtig befassen, ist es leichter?
Die Leute sagen immer, dass es leichter ist. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Also das Internet hilft natürlich. Aber es gibt immer noch, auch in westlichen Ländern, eine echt hohe Selbstmordrate bei queeren Jugendlichen. Es gibt, finde ich, sehr viel Selbsthass bei Lesben, bei Schwulen, bei Transmenschen. So einfach ist es nach wie vor nicht, weil du musst dich dazu bekennen, zu einer Minderheit zu gehören, die von vielen Menschen nicht so gemocht wird, die irgendwie schräg ist, die, man muss sich immer erklären, man muss immer erstmal das Terrain so ein bisschen checken, bin ich hier akzeptiert, kann ich darüber reden, wie offen kann ich hier sein, weil es so eine persönliche Sache ist, mit dir selber da ans Reine zu kommen und mit deiner eigenen Sexualität und mit deinem Begehren und mit deinem Körper, und da haben ja alle Menschen wirklich einen großen Happen, nicht, also auch Heteros haben damit zu tun, ist mir völlig klar, aber queere Menschen und vor allem Lesben, glaube ich, weil es als Frau tatsächlich doppelt schwer ist, haben echt da nochmal eine Portion mehr auf dem Teller.
Glaube ich jetzt mal einfach so. Kann ich auch nachvollziehen, also was du jetzt erzählt hast. Aber darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Also danke, dass du so offen darüber redest.
Ich habe sogar Bücher darüber geschrieben. Ich gebe dir mal was zum Lesen.
Das wäre sehr nett, danke. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende, aber ich würde mich eigentlich, es gibt noch so viele interessante Fragen, aber also eine brennt mich tierisch wirklich. Hast du ein Vorbild?
Verschiedenste. Also mein neuestes Vorbild ist Fran Lebowitz. Kennst du die? Die ist so eine New Yorker Schriftstellerin. Die hat jetzt gerade eine Serie auf Netflix, die heißt Pretend It's a City. Und so möchte ich gerne werden wie die, wenn ich alt bin. Also ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich einfach irgendwo beim Drink sitze, dabei gefilmt werde und über meine Stadt läster. Also für sie, ihr Thema ist New York, und sie beschreibt es ganz wunderbar und sarkastisch und hochintelligent und witzig und ganz, ganz toll. Und so möchte ich gerne sitzen und über Berlin reden und über die Leute mich hier in wohlwollend lustig machen und über Politik philosophieren und mich da auch wohlwollend drüber lustig machen und dafür dann ein Fernsehstar werden und hochbezahlt werden und in Talkshows eingeladen werden. Das finde ich super. Also so wie die möchte ich gerne sein. Die ist mein neuestes Idol. Und dann habe ich natürlich immer andere, also von Valentina Tereshkova, der ersten Frau im Weltall, über Joan Jett als die absolute Rock'n'Rollerin. Also ich habe so für jeden Lebensbereich eigentlich ein Idol.
Hast du auch ein männliches Vorbild? Oder?
Habe ich ein männliches Vorbild? Lass mal sehen. Captain Kirk, der nicht wirklich existiert, aber ich bin totaler Trekkie und da wäre der mein Vorbild. Elvis ist ein totales Idol von mir. Vorbild weniger, Idol mehr. Ja, also jede Menge eigentlich.
Okay, war jetzt nur neugierig. So. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren?
Na, wie gesagt, wie Fran Lebowitz auf irgendeiner Bühne bei einem Drink. Ich läster über die Menschen in Berlin und erzähle, was ich hier so beobachte und werde dafür hochbezahlt.
Das stelle ich mir richtig gut vor. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu in diesen Radius, wo du dann austeilst.
Naja, wohlwollend natürlich. Wohlwollend. Oder ich werde ein großer Podcaster jetzt hier heute beginnend.
Na logisch, deswegen bist du ja hier. Wenn du im Konzert bist, also wenn wieder Konzerte gibt, aber kannst du dir vielleicht jetzt auch mal vorstellen, Wo stehst du denn da eigentlich?
Immer vorne rechts.
Weil da die Bar ist?
Oft, ja. Da ist irgendwie immer gut, da zieht es mich immer hin, keine Ahnung. Also ziemlich, also wo die Akustik ist leider nicht so gut, aber man kann gut sehen und da sind immer nicht so viele Menschen. Und da kann man auch schnell, also relativ schnell mal eben zur Bar schnicken. Also es ist immer so mein Standort vorne rechts.
Das ist der Fluchtweg vielleicht auch da irgendwo in der Nähe, oder?
Ach, also, fliehen will ich eigentlich
fliehen selten. Willst du nicht, ja. Auch wenn die Musik nicht schlecht ist.
Da muss ich mehr trinken einfach.
Welches Konzert war denn das letzte?
Ich glaube Peaches. In der Volksbühne, glaube ich. Es war doch noch im Januar oder so, glaube ich.
Ah ja, die haben ja auch die Musik für Albert. Sind sie mal aufgetreten, glaube ich, ne?
Peaches hat auch bei Albert mitgemacht, ja.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Manuela, für die Offenheit, für... Ach so, ja, wir haben ja die ultimative letzte Frage. Entschuldigung, gut, dass mich mein Partner, Kompagnon, gerade darauf hingewiesen hat. Und zwar ist die letzte Frage, die wir mal stellen, wenn du Kreuzberg einstecken könntest oder was sagen könntest, was wäre es dann?
Kreuzberg, ich sage zu Kreuzberg was. Ja. Erhalte dir dein letztes bisschen Anarchie.
Super, sauber. Ne? Dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war die 9. Ausgabe von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Ina B., Hilde Haberland
und Andreas Pagela.
Und unser Gast heute war Manuela Kai.
So sieht's aus. Wenn ihr weitere Infos haben wollt über Manuela Kai, guckt einfach auf unsere Links über die Siegessäule oder LMAC und schon habt ihr die Infos.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Instagram, aber natürlich insbesondere akustisch bei iTunes, Spotify oder Podigy. Und somit wünschen wir euch noch wunderschöne Wintertage und freuen uns auf die Ausgabe Nummer 10.
Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36. Manuela, Manuela, Manuela Kai. Manuela, Manuela, Manuela Kai.